Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Sehnsucht in Sangerhausen, der am 27. November in den deutschen Kinos startet, aber auch wohl auf Kinotour gehen wird. Googelte einfach mal Grand Film oder Sehnsucht in Sangerhausen, dann solltet ihr fündig werden. Ich wurde auch fündig, wer mit mir diesen Film bespricht, nämlich der Mann, der ihn auch mit mir zusammen im Kino gesehen hat, nämlich beim Filmfest Cologne, der liebe Johannes. Ich grüße dich, Johannes.
Hallo, Stu, ich hatte so viel Sehnsucht, wieder mit dir einen Podcast aufzunehmen.
Ja, das ist mir klar, denn mit mir Podcasts zu machen sind einfach die besten, sagen wir einfach, wie es ist. Johannes, wenn ich den Begriff Heimatfilm dir nenne oder sage, woran musst du sofort denken?
Ich muss dann, glaube ich, intuitiv an Heidi denken, weil ich habe überhaupt keine große Verbindung zum Heimatfilm. Das ist ja auch irgendwie was, glaube ich, gefühlt so nur die ältere Generation eine Verbindung hat. Stu wird uns gleich dazu aufklären. Und ich denke dann halt an sowas wie Heidi. Und ich glaube, mehr große Verbindung habe ich da irgendwie nicht. Und man denkt dann gefühlt auch sofort so an Volksmusik, öffentlich-rechtliches Fernsehen. Also, ja, so muffig irgendwie. Alt und muffig.
Du, gehe ich komplett mit. Also ich bin ja ein paar Jährchen älter als du. Ich weiß aber noch, dass schon damals als Kind, wenn Oma oder Opa Heimatfilme geguckt haben, das hat keinen Spaß gemacht. Das war immer so eine heile Welt, das spielte meistens in den Bergen. Dann wurde auch gerne mal gesungen. Die Frau stand am Herd, während Papi schön draußen als Holzfäller gearbeitet hat. Das war eine Art von Film oder auch von Kino. Das hat mich null interessiert und das war ja damals unglaublich erfolgreich. Also gerade in der Nachkriegszeit waren Heimatfilme ja wirklich sehr, sehr erfolgreich und populär und daraus ist ja auch danach viel entstanden. Man kann ja auch sagen, dass diese ganze Softsex-Welle hier, Hausfrauenreport, quasi entsprungen ist aus dem Heimatfilm. Aber man muss ganz ehrlich sagen, abseits von irgendwelchen TV-Filmen, so Rosamunde Pilcher oder so, findet der Heimatfilm im deutschen Kino ja eigentlich nicht mehr so richtig statt, oder?
Genau, zumindest nicht mehr im Kino. Ich meine, könnte vielleicht so, also ne, wenn wir international gucken, ist das vielleicht, was so in den USA mit diesen Hallmark-Filmen passiert, ob das vielleicht so moderne Heimatfilme sind, weil das ja auch sehr konservatives, einfache Rom-Coms oder Romanzen sind.
Ja, man kann es vielleicht auch so sagen, die US-Amerikaner haben ihre Western, die Asiaten haben ihre Eastern, ihre Kung-Fu-Filme und wir Deutschen haben unsere Heimatfilme wie hier das Gasthaus am Spessart oder die Geierwalli oder so. Ist natürlich jetzt stark vereinfacht dargestellt, aber man darf ja nicht vergessen, der Heimatfilm ist halt nicht nur das. Das ist ungefähr so, als würde ich sagen, komm, wir gucken einen Actionfilm und Actionfilm heißt automatisch, das sind zwei Leute mit Knarren und die ballern alles um, aber jeder, der sich mit dem Genre Actionfilm auskennt, weiß, da gibt es mehrere Varianten. Es gibt Verfolgungsjagden, es gibt Science-Fiction-Action, es gibt... Warum lachst du jetzt, Johannes? Ich versuche gerade clever zu wirken.
Ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, du machst den Gag nach dem Motto, es gibt natürlich auch Actionfilme, wo ein Typ mit einer Knarre rumläuft und ballert.
Das sind sowieso die allerbesten, die Actionfilme, wo ein Typ mit einer Knarre rumläuft und ansonsten nichts passiert.
Ja.
Das ist dann so ein bisschen, was wäre, wenn John Wick eine Hundehaarallergie hätte? Gut. Okay. Also, was ich damit sagen möchte, der Heimatfilm hat ein gewisses Stigma. Das ich kann auch verstehen, woher das kommt. Und ich bin auch ehrlich, wenn mir jemand sagen würde, es kommt ein Heimatfilm, wäre mein Interesse erstmal sehr gering. Jetzt war es aber halt eben so, dass wir beide Hübschen beim Film Fantasy Cologne ist jetzt auch ein tolles. Ich habe ein neues Festival erfunden. Das Film Fantasy Cologne, könnt ihr gerne mal joinen, das wird dann nächstes Jahr stattfinden. Nein, beim Filmfest Cologne haben wir beide diesen Film ja gemeinsam gesehen auf der großen Leinwand. Und ich wusste im Vorfeld tatsächlich rein gar nichts. Ich habe diesen Film mir nur angeguckt, weil der in einem sehr guten Zeitslot für mich war. Warum hast du dir diesen Film ausgesucht?
Ich bin ja manchmal so ein bisschen snobby, was gewisse Filmsachen angeht und ich habe in dem sehr schönen Deutschlandfunk-Podcast Vollbild, die machen ja immer alle möglichen, ne? Die sind ja ein bisschen arthausiger und die haben da über den neuen Film von Julian Radlmeier gesprochen und ich hatte auf Mubi auch mal gesehen, dass da Blutsauger zu finden ist. Das ist wohl eine, ich habe sie leider noch nicht gesehen, aber es wird, glaube ich, so beschrieben als marxistische Vampirkomödie. Und das klingt natürlich spannend, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber dann habe ich gesehen, aha, der neue Film von ihm kommt. Dann kann man sich den ja mal anschauen.
Ja, und das haben wir getan. Und es war ein sehr interessantes Event, denn die Hauptdarstellerin Clara Schwinning, da heißt die gute Frau, war dann hinterher noch dabei und hat ein paar Fragen beantwortet. Das war sehr interessant, aber vor allem war der Film recht interessant. Und über den werden wir jetzt reden. Johannes, kannst du uns eben kurz abholen? Sehnsucht in Sangerhausen, was passiert da, worum geht's?
Das mache ich sehr, sehr gerne. Es ist quasi ein Episodenfilm, der insgesamt 4 Handlungsstränge hat, wo einer ungefähr um 1800 stattfindet. Ja. Da geht es um die bedienstete Lotte. Das ist ein relativ kurzer Slot. Und dann findet der Hauptteil der Handlung in unserer Gegenwart statt und begleitet da einmal Ursula. Ursula lebt in Sangerhausen, ist da nie weggekommen und ist da so ein, weiß nicht, versackt oder sowas. Mhm. Und durch eine Begegnung mit ein paar anderen Leuten merkt man, sie hat Sehnsucht nach irgendwas. Und dann begleitet der Film noch Sulima. Sie ist angehende Urlaubs- oder so Travel-Influencerin. Das möchte sie werden und dementsprechend ist sie in Sangerhausen. Warum, wird sie erklären.
A place to be.
Genau, a place to be. Sangerhausen ist so eine Sachsen-anhaltische Kleinstadt. Und in der letzten Episode treffen die beiden dann zusammen noch mit einigen anderen. Und das ist dann quasi ein bisschen so die Konklusion des Films.
Ja, vielen Dank. Für mich ist es rückblickend ein Film über Sehnsucht, aber auch ein Film über das Träumen, denn jede dieser Figuren hat so ihre Träume. Es fängt schon an mit dieser Dienstmagd, die halt eben auch den Traum hat, mit ihrem Geliebten halt durchzubrennen und halt nicht den reichen Leuten wortwörtlich halt die Scheiße hinterher zu tragen. Und das weitet sich dann halt immer weiter aus, diese Episoden. Ich fand das echt ganz angenehm, diesen Film zu gucken, muss aber halt sagen, er hat ein großes Problem. Kein Problem, würde ich sagen. Ich glaube, viele Leute werden es ihm vorwerfen. Für mich war es kein Problem. Und das ist seine Ästhetik. Es wird ja immer wieder gesagt, wenn ein Film jetzt nicht nach Kino aussieht, dann hat er eine TV-Optik, eine TV-Ästhetik. Ich würde es bei diesem Film auch sagen. Ich finde aber, diese Ästhetik passt zum Film irgendwie. Der wirkt dadurch irgendwie, also er wirkt echter, als wenn er jetzt in so einer Hochglanz-Kino-Optik daherkommt. Am Anfang hatte ich damit Probleme, bin ich ganz ehrlich. Diese Episode, die halt wirklich 1800 so und so spielt, sieht halt mehr aus wie Freilichttheater oder Freiluftmuseum, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber ansonsten fand ich das sehr angenehm. Ich habe jetzt hier viel rummeandert, deswegen, Johannes, mach daraus, was du willst.
Genau, ich glaube, zu dieser kurzen Episode in der Vergangenheit kann man einfach auch sagen, die Kostüme sehen halt auch wirklich aus wie, weiß ich nicht, Kostüme von so einem Staatstheater oder halt von den Märchen im Öffentlich-Rechtlichen.
Ja, zum Beispiel.
Das kann seinen Charme haben, aber ich würde auch sagen, das sieht jetzt nicht ultra authentisch aus, sondern es sieht halt so aus, wie es aussieht. Und genau, ich finde die Ästhetik auch, die ist sehr, sehr gut gewählt. Weil ich bin bei dir, das sind nicht die beeindruckendsten Bilder, aber wie mit Kamerafahrten gearbeitet wird, mit Zooms, das ist, finde ich, sehr, sehr schick. Und es wird halt auch, glaube ich, also es wird so ein Gefühl von Heimat wirklich heraufbeschworen. Ne? Das ist schon sehr gut, wie ästhetisch irgendwie so eine, also Sangerhausen ist ja wirklich so ein, sage ich, ohne jemals da gewesen zu sein, und alle Leute aus Sangerhausen mögen mir verzeihen, aber es wird halt auch schon ein bisschen dargestellt wie so ein verlorenes, ein bisschen abgehängtes, in der Zeit stehen gebliebene Ort. Ne? Da ist nicht viel los, da gibt es immer noch die zwei, ich habe leider vergessen, wie die Band heißt, die zwei alten Herren da darstellen und immer wieder auftauchen sagen, die in Sangerhausen, es ist irgendwas Vergleichbares wie Amigos auf jeden Fall. Und die da irgendwie sehen, in Sangerhausen blühen die schönsten Rosen und es gibt auch schöne Mädels. und so ein Ort wird halt dargestellt und es wird ästhetisch schon so romantisiert, aber es wird dann halt immer wieder gebrochen damit. Und das finde ich sehr, 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 sehr schön. Und gerade wie mit Kamerafahrten gearbeitet wird, das ist schon sehr mit Nahaufnahmen. Ja. Das ist sehr schön. Das kann, glaube ich, so ein gewisses Mainstream-Publikum vor den Kopf stoßen. Trotzdem finde ich, muss man sagen, auch wenn man das schon eher so ein Programmkinofilm ist, ist der relativ leichtfüßig und zugänglich. Also das ist kein dröger Thesenfilm, der so wirklich der ist auch schon irgendwie böse und ist auch, der hat politische Kommentare, aber das ist jetzt nicht was, wo man irgendwie 2 Stunden lang einen Stein auf dem Schoß hat und denkt, die Welt ist schlecht und die politische Welt ist noch schlimmer und es gibt keine Zukunft mehr, sondern der ist wirklich kurzweilig.
Ja, ich finde es auch sehr schön, weil gerade Ursula, gespielt von Clara Schmining, die lange Zeit die Hauptfigur in diesem Film ist, wie gesagt, die hat ja auch diese Sehnsucht und sie verliebt sich ja auch. Und ich fand es so erfrischend, wie vehement sie dann einfach diesem Traum hinterhergeht. Und sie macht ja auch, oder sie fällt Entscheidungen, wo man ganz ehrlich sagen muss, wenn man 2-mal, 3-mal drüber nachdenkt, dumme Entscheidung, aber sie tut es halt einfach, weil sie diesem Traum hinterherläuft. Und das ist jetzt kein großer Traum davon, dass sie jetzt glaubt, dass sie Milliardärin wird oder sonst was, sondern sie möchte halt irgendwie glücklich werden. Und das ist so für mich so die Aussage oder das Kernziel von jeder Figur. Jeder möchte glücklich werden. Und das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit, die sie haben. Ich finde es zum Beispiel ganz interessant, Julian Rademeier, also Ursula hat ein gebrochenes Herz, diese Influencerin hat dafür einen gebrochenen Arm. Und ich finde das ganz schön, dass ganz viele so von diesen Parallelen sich finden lassen, wenn man mal genau hinguckt. Teilweise auch wirklich auf eine sehr amüsante Art und Weise. Und es ist kein Film, der dir jetzt mit der Brechstange sagt, so jetzt musst du lachen. Dieser Humor ist ganz, ganz feinsinnig und unterschwellig und sorgt mit dafür, dass ich diesen Film auch. Und da steckt wirklich, glaube ich, auch viel Subtext drin, aber dass der trotz allem unglaublich kurzweilig auf mich gewirkt hat.
Ja, auf jeden Fall. Der hat ganz viele Gags. Der hat, diese Parallelen gehen ja noch weiter, ne? Also sie treffen ja dann irgendwann noch auf den Nachbarn von Ursula, Sung Nam, der eine Halskrause trägt. Also die sind alle irgendwie beschädigt quasi, ne? Und das ist halt natürlich auch, und da kommen dann diese politischen Kommentare mit rein, weil die alle, also wir haben eine Frau aus der Unterschicht, würde ich mal sagen, ne? Sie arbeitet einerseits als Reinigungskraft im Möbelhaus und sie arbeitet also Ursula als Kellnerin in so einem Café. Sulima ist halt, hat halt ein Visum in Deutschland und muss eine Arbeit finden, damit sie nicht abgeschoben wird. Sung Nam ist halt auch, der hat weirden Job, werdet ihr erfahren, das spoilern wir mal nicht in Anführungszeichen. Lotte im 18. Jahrhundert ist halt da Bedienstete, das heißt, die haben alle ein scheiß Leben in der aktuellen Situation und versuchen dann halt oder gucken halt, ja, ne, und da passt halt Sehnsucht. Das ist wirklich schön, Sehnsucht nach irgendwie, nach schönen Momenten, nach einem anderen Leben, nach Verwirklichung, wo man ja sagen muss, ne, du hast da Lotte angesprochen, die dann die Scheiße wegräumen muss. Ja. Das ist auf jeden Fall nicht wirklich, das ist nicht Selbstverwirklichung im Job.
Ja. Und ich finde es auch schön, dass der Film seinen Figuren auch immer mit so einer Art Respekt begegnet. Also er lässt die Fehler machen, aber er zeigt nicht mit dem Finger drauf. Und das ist sehr schön, auch gerade bei Ursula, weil du hast schon gesagt, Ursula würde ich auch eher so Richtung Unterschicht verorten. Dann kommt sie aus Sachsen, Sachsen-Anhalt. Wir wissen, welche Klischees es da gibt. Und nee, sie wird nicht dargestellt wie die typische AfD-Wählerin. Ja, sie wird schon als durchaus, ich möchte nicht sagen hochintelligente, aber doch empathische und auch smarte Figur dargestellt, die halt auch irgendwie für sich diese Entscheidung trifft. Ich möchte auch mal wieder glücklich sein. Es gibt einen sehr schönen Moment, wo sie als Kellnerin arbeitet und dann kommt halt eben diese Musikergruppe rein, wo halt eine Person mit drin ist, wo sie sich drin verliebt oder in sie verliebt. Und wie die Darstellerin, diese Clara Schmining, das Spiel ist unglaublich toll, weil man merkt sofort, okay, in der ist gerade irgendwas erwacht und sie weiß selbst auch nicht so genau, was sie tun soll, aber sie versucht jetzt diesen Weg zu gehen. Und ich habe wirklich um sie gebangt, weil ich irgendwie gehofft habe, pass auf, du machst jetzt auch Fehler, klar. Aber ich wünsche dir so sehr, dass du irgendwie glücklich wirst, auch wenn es vielleicht auf diesem Wege nicht funktioniert. Und was ja auch schön ist, dass der Film ja dieses, ich nenne es mal, Fass aufmacht, dass man ja auch, wenn man einsam ist, auch Leute findet, wenn man gemeinsam was sucht, was man möchte. Weil am Ende ist es ja auch so, dass die Influencerin und ich habe seinen Namen vergessen, der mit seinem Enkel da so unterwegs ist und halt eben auch Ursula, halt auch zusammen eine Reise unternehmen und auch damit freundschaftlich zusammenfinden. Und wenn man zusammen gegen die Einsamkeit kämpft, ist es ja auch schon mal ein Gewinn. Das fand ich auch eine sehr schöne Botschaft, aber auch da transportiert der Film das nicht mit der Brechstange.
Voll. Also der arbeitet, finde ich, immer auch mit Klischees, auch gegenüber so einer Kleinstadt halt im entsprechenden Bundesland. Aber er geht ganz empathisch mit den Figuren um. Ich finde es ganz toll, wie wirklich Ursula da gezeigt wird als eine Person, die die ist halt nicht sonderlich gebildet, das muss man einfach sagen. Sie ist halt da aufgewachsen, sie ist da nie weggekommen. Sie hat vielleicht so eine Bauernschleue oder sowas. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen vielleicht sagen kann. Und da, wo man, glaube ich, merkt, wäre sie woanders aufgewachsen, in einer anderen Familie, dann hätte sie eine ganz andere Biografie gehabt. Und das finde ich ganz clever auch zu zeigen. Auch in der Episode mit Sulima trifft sie ja quasi auf eine Person aus ihrer Vergangenheit, wo dann auch so ein bisschen thematisiert wird, was halt Leuten mit Migrationshintergrund oder Geflüchtete hier in Deutschland, die vielleicht in ihrer, in ihrem Land, wo sie herkommen, einen hohen Bildungsabschluss haben, was die hier machen müssen, weil das offensichtlich hier nicht anerkannt wird, was ja völlig absurd ist, dass dann irgendwelche AkademikerInnen halt die Straße kehren müssen, ne? Und ganz viele diese Kommentare werden hier super schön eingewoben und immer mit so einem spröden Humor, auch was dann, also dann gibt's immer so ein, ich weiß nicht, ist das so eine Flöte oder Klarinette, die hier reinkommt und immer, dann hat es so eine leicht surreale Note und das ist schon sehr amüsant und schön gemacht. Auch wie du sagst, diese Schicksalsgemeinschaft, das ist schon sehr schön, die einfach Leute, die eher auf den ersten Blick irgendwie nichts gemeinsam haben, aufeinandertreffen und so irgendwie gegenseitig auch den Horizont erweitern.
Ja. Würdest du mit einstimmen, wenn ich sagen würde, dass Sehnsucht in Sangerhausen auch eine Geistergeschichte ist?
Also ja, ist es auf jeden Fall.
Ich hatte jetzt gehofft, dass du den Weg findest, darüber zu reden, ohne dass wir groß spoilern.
Also natürlich können wir sagen, nach Karl Marx der Geist des Kapitalismus geht um. Und auch in diesem Film, würde ich sagen, kritisiert Julian Rademeier den Kapitalismus und unsere aktuelle Wirtschaftspolitik hier am Beispiel von Leuten, die offensichtlich nicht der Oberschicht angehören und dementsprechend darunter leiden und eine limitierte Perspektive in ihrem Leben haben. Wolltest du sowas hören?
Exakt, das war genau der Wortlaut, den ich ablassen wollte, aber ich dachte mir, ich möchte ja heute auch mal, dass der Johannes mal seine Shiny Minute bekommt. Deswegen, ja, das, was Johannes sagt, das möchte ich so unterstreichen, das ist perfekt. Da gibt's auch nichts mehr hinzuzufügen. Nein, man muss ja ganz, also das kann man verraten, es gibt übernatürliche Elemente. Und jetzt nicht falsch verstehen, das heißt jetzt nicht, dass Exorzisten rumlaufen oder irgendwelche Monsterfratzen zu sehen sind. Es gibt einfach, die Vergangenheit meldet sich halt hin und wieder mal zu Wort oder zurück. So würde ich es halt ausdrücken. Und am Ende gibt es dann auch einen etwas größeren Moment, wobei im ganzen Film größere Momente, das ist jetzt kein Hollywood-Kino, ne? Also ich könnte mir halt vorstellen, dass Leute, die dafür eher unoffen sind oder eher sich verschlossen fühlen, wenn so ein Film, warum lachst du jetzt?
Ich muss gerade an einen anderen Film aus diesem Jahrgang denken, ja, wo es, glaube ich, Leute ähnlich gehen würde, auch was die Ästhetik angeht, nämlich den letzten Film von Christian Petzold, Miroir Nummer 3.
Ah ja, okay, ja, ist ein guter Vergleichspunkt, also die sind ähnlich, würde ich sagen, die haben schon gewisse Ähnlichkeiten, dass das stimmt, das hast du sehr gut aufgepasst, es gibt ein Lob.
Also, gute Nudel Stern.
Also heute bist du, hast ja einen Lauf richtig. Ist ja Wahnsinn, Johannes. Das ist ja super. Okay. Nein, gegen Ende gibt es halt, wird dieses fantastische Element nochmal sehr deutlich aufgegriffen. Und ich glaube, dass wir ganz viele, und ich nehme mich da auch nicht raus, wenn man irgendwie Geistergeschichte und fantastisches Element hört, dass man da noch ein bisschen mehr Budenzauber erwartet. Und das hat der Film halt eben nicht. Ne? Da sind die, wenn es hier Geister gibt, dann stehen die Alte einfach dumm da, um es mal ganz blöd auszudrücken. Und das passiert auch gegen Ende. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da durchaus Leute im Publikum gibt, die damit nicht so richtig zurechtkommen, welchen Weg der Rademeier da beschreitet. Ich für meinen Teil fand das eigentlich ganz, ganz schön, weil der Film halt von Anfang an sehr klar macht, wie ich finde, es hat auch was Fantastisches, es ist auch eine Geistergeschichte. Ich meine, ganz ehrlich, der Film fängt an, 1800 schießt mich tot und springt dann ins Jahr 2025. Ne, dieser Prolog muss schon für irgendwas da sein. Man kann auch sagen, dass der Film auch so eine Art Klammer hat. Aber wie hast du das denn aufgenommen? Wie hast du das wahrgenommen? Wie hat es dir gefallen oder nicht gefallen?
Ja, er macht das halt, um so eine gewisse Kontinuität aufzuzeigen, ne? Um 1800 wurden Leute unterdrückt und diese Unterdrückung findet in anderer Form immer noch statt. Und diese Begrenzung, diese Klassenunterschiede, ich bin jetzt voll in dem Film drin, ich komme da auch nicht mehr raus. Also, Das ist leider so, die Gesellschaft ist scheiße aufgebaut und das ist ungerecht und er möchte darauf hinweisen, aber macht es halt, also ich finde schon, dass er nicht unbedingt subtil ist. Er geht da schon sehr klar vor, aber halt auf eine humorvolle Weise. Also es ist, ich finde nicht, dass es so ein, es gibt die Bösen und so ist es, sondern es ist wirklich, der schafft es, finde ich, schon mit kleinen Sachen immer so was Systemisches dahin zu kriegen und wie Gesellschaft uns da prägt und wir darauf einwirken können oder halt Gesellschaft auf uns vor allem einwirkt, ne? Also wir kommen da alle nicht raus.
Ja. Und was der Film auch hat, und das sollte man auch nochmal erwähnen, ich finde die Leistung der Darsteller, Darstellerinnen ist richtig gut. Das sind keine bekannten Namen, keine bekannten Gesichter, aber die wirken halt, jetzt kommt das böse Wort mit A, authentisch. Ich kaufe der Clara Schwinning ab, dass sie halt eben diese Ursula ist. Ich kaufe der Henriette Confusius ab, dass sie halt eben die Sulima ist und so weiter und so fort. Das macht wirklich großen Spaß, den einfach bei der in Anführungszeichen Arbeit zuzusehen. Und ich hätte auch gerne noch mehr von Clara Schwinning nach dem Film gerne gehört. Ich fand zum Beispiel ganz interessant, dass sie überhaupt kein Casting abgehalten haben für ihre Rolle. Die hat sich einmal mit dem Regisseur getroffen und der Radelmeier hat gesagt, so, du bist cool, dich nehme ich. Und ja, das war eine gute Entscheidung.
Auf jeden Fall, ich habe gerade mal parallel so ein bisschen geguckt. Also einige der Darstellenden sind so vor allem im deutschen Fernsehen so ein bisschen präsent oder im Theater. Aber das sind auf jeden Fall nicht die ganz großen Namen, was so das deutsche Kino angeht, aber das hat, finde ich, auch was sehr Schönes, weil man sieht dann ja meistens doch irgendwie die Darstellenden, ne? Und wenn jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, Jürgen Vogel rumlaufen würde, wäre es auch weird.
Wobei ich ja sagen muss, Jürgen Vogel ist mittlerweile gar nicht mehr so präsent bei mir. Weißt du, welcher deutsche Schauspieler, den ich eigentlich ganz gerne mag, mir mittlerweile zu präsent geworden ist? Oliver Masucci. Ich weiß nicht, ob es nur mit mir so geht, aber den habe ich gefühlt, der ist jetzt in jedem dritten, ich meine, freut mich für ihn. Ne? Aber irgendwie.
Ja, kann ich nachvollziehen, weil gefühlt eine Zeit lang mit Katja Riemann so, ne? Weil muss ich, glaube ich, gerade dran denken, weil die beiden ja auch zusammen hier von Oskar Röhler einen interessanten Film gedreht haben, sagen wir mal so, der auch versucht hat, auf humorvolle Weise irgendwie über was Klasse was auszusagen, was, würde ich sagen, nicht so gut geklappt hat wie Sehnsucht in Sangerhausen.
Ja, was ich halt auch toll finde bei Sangerhausen, ist halt, wir haben schon gesagt, diese Musik, also es gibt so diesen Heimat-Pop-Song, der halt klingt wie Amigos und Flippers, der wird halt immer wieder gespielt, ich glaube, der läuft auch im Abspann und es ist halt, wäre so einfach, sich über diesen, allein über diese Musik so lustig zu machen, weißt du, mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, so Gott, ist das scheiße, aber nein, also er lässt mir meine Meinung und ich finde die Musik furchtbar, Gott bewahre, ich würde das privat niemals anhören, aber er lässt es so im Raum stehen und macht die Tür auf und sagt, aber da pass auf, die Menschen, die mögen das hier gerade. Und das sind keine schlechten Menschen. Das ist eine unglaubliche Art von Empathie, die dieser Film einfach hat. Und das ist schon echt viel wert. Und ich habe mir das sehr, sehr gerne angesehen.
Aber halt ohne zu verklären, ne? Also ich finde, der schafft es halt immer trotzdem, diese Zwiespältigkeit dahin zu haben, dass für alte weiße Männer ist es halt da relativ easy zu sein. Wenn du eine Frau aus der Unterschicht bist oder eine Frau mit Migrationshintergrund oder ein Mann mit Migrationshintergrund, ist das vielleicht nicht so easy. Gleichzeitig, also es tauchen ja im Film drei KünstlerInnen aus Österreich, würde ich sagen, auf. Also die haben ja so ein bisschen österreichischen Akzent.
Ich weiß es nicht mehr, aber aus einer Großstadt, glaube ich, kommen die auf jeden Fall.
Genau, und wo man schon sagen kann, das sind ja die LinksakademikerInnen. Und die werden nicht nur, also natürlich sind die irgendwie weltbewanderter, in Anführungszeichen, das wird auch klar, aber ich finde, da wird schon gezeigt, dass sie auch eine gewisse Arroganz gegenüber diesem Dorf haben und den Menschen, die da leben. Also ich finde, das ist nicht nur positiv gezeichnet, das finde ich ganz gut, dass beide Lager da in Anführungszeichen so aufgestellt werden, ne? Und da gleichzeitig auch immer so eine Widersprüchlichkeit hinzuweisen, weil so schön es irgendwie ist, in der Stadt zu leben, das hat, da gibt es natürlich auch in gewissen Kreisen so eine Arroganz gegenüber anderen Leuten.
Ja, also man kann schon sagen, der Film bleibt aber auf Augenhöhe. Das ist, glaube ich, wichtig. Er bleibt auf Augenhöhe, was seine Figuren angeht und das ist, finde ich, sehr, 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 sehr gut. Johannes, hast du noch irgendetwas, was du zu Sehnsucht in Sangerhausen loswerden möchtest?
Ich kann dich natürlich noch korrigieren, weil, also einerseits gibt es ja die beiden alten Herren, die den Song singen, ja. Aber womit der Film beginnt und der Film endet, ist ein Schlager gesungen von einer Frau. Also, okay. Ich glaube, so Fans von, um irgendeinen großen Namen zu nennen, Andrea Berg, könnten mit dem Song vielleicht Spaß haben. Und man muss schon sagen, der ist ja schon catchy. Also ich kann das schon verstehen, warum diese Musik verfängt. Ich hatte nach dem ESC-Vorentscheid auch mal so eine Phase, weil da tatsächlich die Tochter von Michelle und Matthias Reim. Ich habe ihren Namen gerade leider nicht auf. Ich glaube, Marie Reim, genau, richtig. Die hat einen Song da gesungen und ich muss sagen, der hat mich auch gekriegt. Also auch ich bin manchmal verfänglich für solche Musik.
Was ich mal hatte, früher, als ich noch Fernsehen geguckt habe und ich wesentlich jünger war, haben wir halt nachts mit Freunden immer CSI geguckt auf Vox, weil die Nachtwiederholungen uncut waren. Und dann lief mir aber keine normale Werbung, sondern halt so hier Time-Live-Werbung und da gab es auch immer so die Amigos-Box. Und da wurden halt immer diese Lieder kurz angespielt. Und ich kann bis heute, pass auf, ja, mein Elternhaus möchte ich noch einmal sehen, denn meine Kindheit, sie war so schön. Und das verbinde ich jetzt immer mit so Heimatmusik.
Ja,
auch
schön,
gut ist
schön.
Natürlich, Tracker kommen alle in den Himmel, weil man sie dort oben braucht. Das sind die zwei Top-Hits der Amigos, die ich kenne. Ja? Wenn ihr mehr von mir hören wollt, schreibt es in die Kommentare oder joint uns bei Discord, unserem Community-Server umsonst. Da könnt ihr uns Feedback geben. Feedback wie zum Beispiel, hör auf zu singen, du dumme Sau. Oder halt eben sagen, was ihr geguckt habt, ob ihr die letzten Serien und Filme fandet, die ihr geguckt habt. Das war doch toll jetzt, oder?
Ja, ich kann auch empfehlen, von Marie Reim, Naiv. Hört euch den auf Spotify an und dann habt ihr einen Ohrwurm auf jeden Fall.
Okay, aber zuerst hört ihr bei Spotify bitte unsere ganzen Podcasts an. Es sind auch nur so 3000 Stück oder so.
Easy.
Gut, Johannes, nochmal die Frage. Möchtest du mich noch einmal korrigieren oder möchtest du ein Fazit abgeben?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob du sonst irgendwelche Fehler gemacht hast. Da müssten wir dann nochmal in den Faktencheck gehen. Das werdet ihr dann einen Tag nach der Veröffentlichung der Podcast-Folge auf unserem Discord-Server finden.
Okay, gut. Dann machen wir jetzt ein Fazit. Weißt du was, weil du jetzt so frech warst, fange ich an. Ich sage, Sehnsucht in Sangerhausen ist ein progressives Update des Heimatfilms. Angenehm leichtfüßig, ohne banal zu sein, sowie voller Humor, Traurigkeit und Empathie. Ein unterhaltsamer und sehenswerter politischer Kommentar. Das habe ich mir ganz alleine ausgedacht. Das habe ich nicht bei Letterboxd bei deinem Account abgelesen. Nein, das kommt ganz alleine von mir. Aber ich kann diesem Fazit, kann ich so unterschreiben. Das sehe ich genauso.
Du Sack, was soll ich denn jetzt hier noch sagen? Ich kann sagen, das war auf dem Festival, auf dem Filmfestival Cologne, auf jeden Fall mein Highlight. Und ich habe den dann ja in Braunschweig nochmal sehen können, auf dem Braunschweig International Film Festival, habe ich ihn nochmal geguckt, um jetzt hier alle richtigen Festivals auch korrekt zu benennen. Und hoffentlich finden wir dann irgendwann auch die Film Fantasy Cologne. Wir werden sehen, ob das passieren wird. Und auch da, ich habe den zweimal sehen können. Vielleicht, es tut, glaube ich, auch gut, Filme zweimal zu sehen vor der Besprechung. Dann kann man die ganz nochmal anders erfassen, um hier richtig snobby zu sein. Schöner Film, toller Film, intelligenter Film, interessanter Film. Einer der besten deutschen Filme, die ich dieses Jahr geguckt habe. Und vielleicht sogar der beste deutsche Film, die ich dieses Jahr geguckt habe. Will ich mal gerade überlegen. Der Tiger fand ich auch sehr gut. Meruan Nummer 3 fand ich auch sehr gut. Aber Sehnsucht in Sangerhausen, würde ich sagen, schon mein Highlight auf jeden Fall dieses Jahr aus Deutschland. Guckt ihn euch an. 27. November, glaube ich, kommt er in die Kinos.
27. November und es gibt eine sehr ausführliche Kinotour. Guckt da einfach mal bei Grand Film oder einfach Sehnsucht in Sangerhausen googeln. Ich habe jetzt keine Lust, hier diese ganzen Termine abzurattern. Dafür bin ich jetzt zu faul. Und außerdem mache ich dann nur wieder Fehler oder kommt wieder Johannes um die Ecke und korrigiert mich und dann dauert das hier länger, als es muss. Aber eine Frage hätte ich noch an dich. Wir haben jetzt beide gesagt, dass der sehr, sehr gut ist und dass man sich den angucken soll. Aber mal, was glaubst du, für wen ist dieser Film nicht geeignet? Wer sollte da besser nicht reingehen?
Ja, Leute, die irgendwie nur Genre haben wollen, das ist irgendwie so eine einfache Antwort. Also wer jetzt Fans von Action-Horror ist, das brauchen wir jetzt nicht gucken. Aber das ist halt wirklich leichtfüßig und unterhaltsam. Also das können eigentlich, würde ich sagen, erstmal prinzipiell alle gucken. Oder?
Ja, definitiv. Ich glaube halt wirklich, was dem nicht dem Film schadet, aber ich glaube, dass viele ein Problem haben werden mit der Ästhetik einfach, weil die werden diese Ästhetik sehen und werden dann sofort sagen, TV-Optik sieht scheiße aus, ist doof. Aber man muss halt sagen, dass diese Ästhetik einfach wunderbar zu diesem Film passt. So. Ist so ein bisschen wie ich, weiß, ich habe auch ein hässliches Gesicht, aber es passt einfach zu meiner Gesamterscheinung. Deswegen trete ich auch so selten auf Video auf, außer bei Schocker mit Schlogger, weil, ne, muss ja was Besonderes bleiben. So. Übrigens, der Johannes ist sehr, sehr hübsch und sehr, sehr schön. Kann ich auch mal verraten. Der hat sich vor einiger Zeit die Haare abgeschoren und sieht jetzt so ein bisschen aus, so ein bisschen, kennt ihr Trainspotting? Einer der 90er mit Hugh McGregor. Er sieht so ein bisschen aus wie der junge Hugh McGregor, als den Star Wars noch nicht zwischen hatte. So sieht er aus. Und mehr Komplimente gibt's heute nicht mehr. Ich danke euch fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes und Kommentare gibt. Wir haben Discord-Server, das haben wir schon erwähnt. Schaut in die Shownotes. Ich sage vielen Dank. Ach ja, Webseite www.tele-stammtisch.de. Ich soll auch immer noch sagen, da gibt es ganz, ganz viele Gewinnspiele. Also guckt auch mal deswegen rein, weil ihr da was gewinnen könnt. Unter anderem unser Herz. Ich sage jetzt Tschüss und Johannes, das letzte Wort gebührt dir. Und bitte verschwende es nicht dafür, um mich zu korrigieren.
Danny Boyle, wenn du das hörst und einen neuen Trainspotting-Film drehen möchtest, call me. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ciao, ciao.